Hallo und herzlich willkommen bei Hooked on Topic Nummer 128. Heute mal wieder von zu Hause aus die Aufnahme, wegen meiner noch aktiven Covid-Infektion. Deswegen über das Internet zugeschaltet bei mir ist der Tom. Hallo Tom.
Hallo, ich bin nicht zu Hause, aber ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen.
Ich bin auch ein bisschen eifersüchtig, dass du im Büro bist oder im Büro sein kannst.
Es ist schön kühl.
Exakt deswegen. Ja. Aktuell geht's ja noch. Es sind aktuell so 26 Grad hier. Am Freitag, wenn wir das aufnehmen. Morgen am Samstag, wenn diese Folge rauskommt, wird es hier in Berlin schon 33 Grad sein. Und für den Sonntag, Tom, sind 37 Grad angesagt.
Also wir haben uns schon vorbereitet. Wir haben Ventilatoren aufgestellt, wir haben Eis im Kühlschrank, wir lassen die Rollos unten.
Ja.
Das ist unser Plan.
Ich bin da ganz schön nervös jetzt, weil wir wohnen jetzt in der 6. Etage mit großen Fenstern und das ist jetzt schon ordentlich warm. Es geht nicht so, es ist nicht so schlimm, wie man sich das denken wollen würde. Es geht auch zur Sonnenseite raus und man sollte denken, es ist dann schon bei 30 Grad irgendwie unausstehlich. So schlimm ist es nicht, aber man merkt es natürlich schon. 37 Grad, du, da bin ich mal ganz schön gespannt, wie wir das aushalten. Vielleicht fahren wir dann
in
spontan
in den Keller.
In den Keller oder wirklich, wir sperren uns einfach im Büro ein. Dann ist das unser künftiger Quarantäneort und du kannst nicht mehr ins Büro, Tom. Aber passend dazu haben wir uns gedacht, wir wollen einmal ein dazu zu dem Wetter passendes Thema besprechen. Und zwar über Sommerspiele sprechen. Über Spiele, die uns den Sommer, den Urlaubsvibe mitgeben. Wir haben das vor längerer Zeit jetzt schon mal auch zu Winterspielen gemacht. Spiele, die wir mit dem Winter verbinden, die uns ein Wintergefühl geben. Und wie könnte man kommende 37 Grad besser feiern als mit einem solchen Thema.
Genau, das ist so ein bisschen der Plan. Das mit den Winterspielen ist schon wirklich lange her, mehrere Jahre. Und da war der Gedanke auch direkt, okay, das könnte man ja auch mit anderen Jahreszeiten machen. Theoretisch ginge ja auch Frühling oder Herbst oder sowas. Da gibt es sicherlich auch entsprechende Spiele. Aber jetzt erstmal Sommer-themed Videospiele. Wir wechseln uns wieder ab und haben beide Listen vor uns, die wir uns rausgesucht haben, die der jeweils andere noch nicht kennt. Aber es wird sicherlich Überschneidungen geben. Und ich glaube, also ich habe, meine Feststellung war, da gibt es doch wirklich einiges. Einerseits, was ich ganz subjektiv mit Sommer verbinde, was für mich diesen Vibe auffängt. Und dann aber auch sehr eindeutig von den Entwicklern und EntwicklerInnen auch wirklich in Sommer-Vibe gehende Spiele.
Ja, genau. Ich musste ein bisschen mehr überlegen, aber dann habe ich auch eine Menge Spiele als Idee gehabt. Es ist vor allen Dingen bei mir dann schnell, ich habe gemerkt, dass es auch einfach mit Farben zu tun hat, des Spieles, was für Atmosphäre die Farben dir präsentiert. Und da habe ich dann doch, bin ich auf einige Spiele gekommen.
Ich denke, es gibt ein ganz offensichtliches Spiel, an das eigentlich jeder denkt. Wenn er denkt, okay, ein Spiel mit Sommer-Theme, natürlich werdet ihr dieses Spiel erwähnen. Richtig, Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Natürlich müssen wir darüber reden. Ist ein absolutes Sommerspiel. Und eins, das, glaube ich, jedem sofort in den Kopf kommt, wenn man über Sommerspiele redet. Wie viel hast du das gespielt und wie hast du es genossen, Robin?
Ja, ironischerweise ein Spiel, das man nur in einem dunklen Zimmer, in einem dunklen, abgeschlossenen Zimmer mit runtergezogenen Jalousien spielt. Gut passend zum Sommer. Ach, natürlich. Tatsächlich habe ich leider selbst nie spielen können, Tom. Ich hatte ich hatte anderes zu tun, leider Gottes.
Ich hatte keine Xbox. Ich glaube, das wäre so, also ansonsten hätte ich das bestimmt gehabt als Teenager.
Aber das gab es ja auch auf der PS Vita dann später.
Stimmt, das gab es auf der
Ausrede.
PSP. Ich hatte ohne Witz aus einer Screen Fun Poster in meinem Zimmer von Hitomi und von...
Oh nein.
Nee, ich glaube, es waren sogar zwei Poster von Hitomi, beide von Hitomi, von Dead or Alive. So richtig,
oh nein.
Richtig typische Teenager-Anime-Girl-Poster.
Oh nein. Und ich sehe gerade, Hitomi ist sogar eine Deutsche. Ja gut, da musst du sie ja nehmen. Mit der du eine Chance hast, Tom. Also,
vielleicht haben
Sinn.
Die auch deswegen ausgewählt in der Screen Fun, das weiß ich gar nicht.
Na, maybe. Das freut mich sehr.
Ja, aber das Spiel nie gespielt, aber auf jeden Fall ein Poster im Zimmer hingehabt.
Also das war auch konkret ein Poster für Beachvolleyball?
Sie war im Bikini. Also das war definitiv...
Schön.
Beachvolleyball. Und ich meine, was ich oft höre über das Spiel, ist, dass diese Minispiel-Sammlung, die es ja im Wesentlichen ist, plus dann eben auch das Beachvolleyball, was so ein bisschen das tiefere Spiel ist, dass das auch irgendwo Spaß macht. Aber natürlich ist es ist das nicht der primäre,
nein.
die primäre Intention
nein, nein,
beim Spielen von Dead or Alive Extreme Beach Volleyball.
Also ich gehe auch davon aus, dass du dir dann Dead or Alive Extreme 3 nie importiert hast. Das ist ja, glaube ich, im Westen dann nie erschienen. Das ist ja ein PS4 Spiel. Vielleicht ist
das habe ich schon wieder vergessen, das Spiel, ehrlich gesagt.
Ja, es gibt Dead or Alive Extreme 3. Vielleicht erschien die Steam-Version auch hierzulande. Ich gucke mal, ob ich mir jetzt einfach spontan
jetzt mal schnell kann. Während der Podcast-Aufnahme.
Nein, ist hier nicht gelistet für mich. Ich müsste mich mit der hier Wet-Skin-Technik aus Dead or Alive 5 war es, glaube ich, zufrieden geben oder 6.
Ja, ja, ja.
Das haben wir beide nicht gespielt. Aber sag doch mal dann ein Spiel, Tom, was du tatsächlich gespielt hast.
Okay, also das Spiel, worauf ich eigentlich hinaus wollte, woran jeder, glaube ich, sofort denkt, ist meiner Meinung nach Super Mario Sunshine, weil das eines der am stärksten von Sommervibes geprägten Videospiele ist, die ich kenne. Und sicherlich auch das Delfino Plaza-Theme hier im Intro spielte, so wie es sich gehört, Robin.
Ja, ich notiere es mir mal.
Und das verbinde ich total mit Sommer. Es ist von der Atmosphäre hervorragend. Ich liebe, dass sie selbst Marios Outfit ein bisschen angepasst haben, dass er kurzärmlich rumläuft. Trotzdem noch Handschuhe, aber kurzärmlich. Oder hat er noch Handschuhe an? Ich weiß gar nicht mehr. Und dass die ganze Spielmechanik sich auch um Wasser dreht und du halt auch viel im Wasser bist und du dann halt am Strand rumläufst. Ne? Und du hast diesen Delfino-Plazer, den du immer mehr befreist von diesem, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, diesen bösen Einfluss von Bowser Jr. da. Und das ist die eine Seite, die super funktioniert. Und die Musik natürlich. Die Musik ist absolut hervorragend von Super Mario Sunshine. Ganz große Empfehlung an der Stelle, falls ihr da noch nicht mal intensiver reingehört habt. Aber parallel ist das Spiel halt scheiße frustrierend.
Ja, das kann also, ich bestätigen.
Das ist wirklich, ich habe Spaß mit Super Mario Sunshine, aber ich habe mich bisher noch nicht durchringen können, das wirklich einmal durchzuspielen. Mhm. Das ist eines der...
Oh krass, du hast es noch nicht durchgespielt.
Ich glaube, es ist das einzige 3D-Mario-Spiel, das ich nicht durchgespielt habe.
Und nur Klarifizierung, wir reden da jetzt auch nicht davon, dass du das kompliziert hast, sondern vom bloßen Durchspielen.
Genau, ganz reguläres Durchspielen. Und ich meine, ich hatte damals nicht die GameCube-Version, also ich habe das Spiel in seinem zeitlichen Kontext auch einfach verpasst und habe es dann erst deutlich später mal nachgeholt, auf der Wii dann mit Abwärtskompatibilität und da dann festgestellt, oh shit, das ist ja super schwer und dann aber auch auf eine Art und Weise schwer oder sagen wir, naja doch, es ist halt frustrierend, ne? Also du fällst dann irgendwo von einem Gerüst runter, über das du kletterst und dann landest du im Wasser und dann musst du erstmal wieder einen ziemlich langen Weg hochlatschen, bis du wieder an der Stelle bist, an der du runtergefallen bist und dann eben noch diese speziellen Challenge-Levels, die es ab und zu gibt, wo du quasi schon so Mario Galaxy-mäßig im Nichts unterwegs bist und einfach nur über random Blöcke springst, die sind halt auch hammerhart. Und das hat irgendwie dafür gesorgt, dass das Spiel nie so ganz so sehr geklickt hat, wie es vielleicht sollte. Aber eigentlich möchte ich es gerne mal durchspielen. Es gibt ja jetzt auch die All-Stars-Variante.
Ja, Sunshine ist seltsam tedious immer wieder.
Tedious, ja, genau.
Ich habe zäh, langatmig, überkompliziert.
Anstrengend ist, glaube ich, das Beste.
Anstrengend auch, ja. Ich habe das auch eine Weile gespielt, aber auch nie durch. Es ist halt so, dass es dir ständig 5 Hindernisse mehr in den Weg legt, als du eigentlich gerade haben möchtest, um zu dem Part zu kommen, an dem du Freude hast, nämlich halt dem Platforming. Weil es halt, also das, was du sagst, ne, du fällst halt ständig nicht in Abgründe, die dich resetten, sondern ins Wasser, wo du dann wieder hochklettern musst, was eine Ewigkeit dauert. Aber es gibt da so ein Beispiel für einen so einen Stern oder Shiny, wie man den nochmal nennt hier. Wenn man da drankommen will, dann muss man auch immer seinen Yoshi eine bestimmte Frucht füttern. Und um diese Frucht ihn zu füttern, musst du auf einen Knopf drücken, zu dem du dich dann erstmal auch wieder hinklettern musst, zu diesem Knopf. Und der Knopf spawnt dann eine Frucht. Aber welche Frucht er spawnt, ist völlig zufallsbasiert. Das heißt, du musst dann, wenn du Pech hast, 10-mal diesen Knopf drücken, darauf warten, dass es spawnt, dass es verschwindet, dass es wieder spawnt, dass es wieder verschwindet. Und dann kannst du Yoshi diese Frucht essen lassen und erst dann kannst du überhaupt wieder die Challenge starten, für die es geht, um die es geht. Und das musst du jedes Mal machen, wenn du eben runterfällst. Und das halt kombiniert damit, dass diese Challenges ordentlich anspruchsvoll sind, ist das ein seltsamer Miss für diese 3D-Mario-Reihe in vielen Belangen.
Genau. Und ich meine, hat trotzdem eine riesige Fanbasis, aber da gibt es eben auch dann Leute, die sagen, vielleicht gibt's auch, vielleicht ist es das schwächste 3D-Mario und dem würde ich dann schon zustimmen. Aber Mario ist sowieso dankbar als Sommerspielkandidat, weil irgendeine Art von Wüsten- oder Strandlevel gibt es in jedem Spiel. Mhm. Super Mario Odyssey zuletzt auch, Seaside Kingdom, wo du am Strand bist mit dem Hund und mit dem Hund spielen kannst. Und dann hast du die Kostüme ja auch noch in Odyssey, wo du wirklich quasi in Badehose mit Mario rumrennen kannst und so. Und das ist dann eben auch schon perfekt für den Sommer geeignet. Das packt einen wunderbar in diese Stimmung rein. Und da ist ja auch wunderbare Musik im Hintergrund.
Ja, ja.
Deswegen vielleicht ist das eine Alternative. Das kann man auch problemlos noch digital kaufen, im Gegensatz zu Sunshine auf der Switch.
Darauf wollte ich ja tatsächlich auch hinaus. Für mich ist Odyssey auch voll das Sommerspiel. Mit seiner extrem bunten Grafik. Ich denke da auch an dieses Essence-Level, wo überall die Nahrungsmittel rumfliegen. Das sieht so schön und so bunt und so toll aus. Und dann hast du ja eben auch, wie du sagst, die Beach-Level. Aber selbst sowas wie dieses Wald-Level mit seiner Musik gibt mir alles so ein Happy-Go-Lucky-Sommer-Feeling.
Oder der Dinosaurier oder sowas.
Der Dinosaurier.
Irgendwie passt es schon gut, das stimmt.
Und das Gleiche kann man, finde ich, halt auch über das neueste Mario-Spiel sagen, dessen Name ich gerade nicht im Kopf habe, wo du mir helfen kannst.
Bowser's Fury.
Genau, Bowser's Fury mit seinen großen Konzentrationen auf diese Wassergegend hat auch so ein Sommerfeeling. Also ich glaube, bei 3D Mario hat man echt viel Auswahl.
Bei Bowser's Fury ist man auch viel am Planschen mit dem Tier, wie hieß denn das nochmal? Dieser Dino, mit dem du halt reitest im Wasser, der hat einen Namen. Und bei Odyssey würde ich dir auch absolut zustimmen, zumal ja ne, schon der Name Odyssey und die Tatsache, dass du da von Welt zu Welt reist, hat ja so einen Urlaubsflair. Mehr noch als die anderen Mario-Spiele. Ja, bei Galaxy zum Beispiel ordne ich immer eher dann so Winterspiel zu.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, durch die Dunkelheit des Weltalls ergibt sich das so ein bisschen. Ja. Ich würde, glaube ich, nicht so weit gehen, das als Winterspiel bezeichnen, aber es fühlt sich lange nicht so sehr wie ein Sommerspiel an, wie die anderen Spiele, über die wir gerade geredet haben. Würde ich auch sagen. Ich glaube, ganz allgemein kann man bei den Plattformern da viel fündig werden, weil ich habe ja gerade im Intro bereits erwähnt, dass Farbgebung so wichtig ist für so ein Sommerfeeling. Ne? Wenn du ein buntes Spiel hast, was vielleicht schon allein durch seine bunte Atmosphäre dir so ein Glücklichkeitsgefühl gibt, so ein Happy-Go-Lucky-Gefühl, dann verbindet man das, glaube ich, schnell mit dem Sommer. Und wenn ich jetzt an sowas wie Rayman denke, passt für mich auch tatsächlich gut zum Sommer. Wenn ich an sowas wie Spyro denke, das passt für mich auch zum Sommer. Und ich glaube, für Crash Bandicoot gilt genauso, für viele unserer ZuhörerInnen ist es auch so, dass halt die Erinnerungen mit diesen Spielen auch an sowas wie Sommerferien in der Kindheit ganz fest gebunden sind, weißt du? Du hast irgendwie drei Wochen zu Hause gesessen und nichts anderes gemacht, als diesen einen 3D-Plattformer zu spielen. Deswegen kann man, glaube ich, je nach persönlicher Erfahrung sich irgendeinen Plattformer seiner Wahl rausnehmen und hier an diese Position auch setzen, oder?
Ja, das stimmt absolut. Wo du das sagst mit dem Sommerferien, da habe ich immer ein konkretes Spiel in Erinnerung, weil ich mich da sehr konkret daran erinnere, dass ich das am Anfang der Sommerferien gespielt habe und wirklich dann da konnte ich noch problemlos bis um 6 Uhr morgens oder so Videospiele spielen, ohne dass ich umgekippt bin einfach nur. Mhm. Und das war Indiana Jones and the Emperor's Tomb, was halt so ein Indiana Jones-Flair-Ding ist. Und jetzt nicht per se, würde ich jetzt nicht als Sommerspiel bezeichnen, aber ist für mich dadurch subjektiv total damit gekoppelt, weißt du? Weil ich das so in ein, zwei Sessions durchgespielt habe, dank der Sommerferien.
War lustig, dass du das sagst, weil ich habe auch wenn ich an sowas wie Tomb Raider Legends denke, das gleiche Gefühl.
Ach ja, das passt sehr gut.
Ist für mich auch so ein Ding, ja.
Ja, ja.
Schön. Ich würde mal zu einem Spiel kommen, das ich hier aufgelistet habe, wenn das recht ist, Tom, wenn du nicht noch was zu Super Mario Sunshine oder zu sagen hast. Das ist nämlich ein Genre, das man, glaube ich, selten so konkret mit dieser Jahreszeit verbinden würde, aber die Atmosphäre ist so eine einzigartige in diesem Spiel, dass es sehr, sehr gut passt, nämlich Paradise Killer. Auch das ist ein guter Hinweis, wenn es Paradise im Namen hat. Wahrscheinlich fühlt es sich sommerig an.
Da fällt mir direkt noch ein Spiel ein.
Kannst du gerne, willst du sofort sagen oder soll ich erstmal ein bisschen vor mich hin
klappern? Hast du es im Kopf?
Nee,
also wie viele Spiele mit Paradise fallen dir denn noch ein?
Burnout Paradise.
Ja, genau, das wäre das eine Spiel, das ich noch im Kopf hätte.
Habe ich auch auf der Liste stehen, weil es ergibt natürlich auch total Sinn. Im Falle von Paradise Killer ist es eine Zusammenarbeit zwischen Charakterdesign, Musik ganz, ganz doll und halt World Design, weil du bist hier in dieser extrem bunten Suda51-Welt unterwegs, die vor allen Dingen mit seiner so schönen, treibenden Musik diese Sommeratmosphäre total verbreitet. Und das einzigartig wird es halt dadurch, dass du hier einen oder eine Reihe von ziemlich brutalen Mordfällen auflöst, indem du eine größere Insel, eben dieses Paradies, des namensgebende Paradies, hier erkundest und halt mit Leuten sprichst und Hinweise sammelst, während du halt im Hintergrund diese Sommerhits im Radio laufen hast, wo du auch manuell auswählen kannst, was gerade spielen soll, und du schaltest neue Tracks frei und sowas. Und das ist so eine ganz, ganz, ganz einzigartige Atmosphäre von, ich bin gerade ein Cop, der die Welt retten muss, aber ich genieße auch meine Zeit.
Ja, ich habe das ja nur durch dich quasi miterlebt, als das damals rauskam, was ja inzwischen, wie lange ist das her, 2 Jahre oder sowas?
Ja, ich glaube, es war 19. Ich gucke gleich mal nach.
Genau, und da, also der Vibe stimmt auf jeden Fall, weil das ja auch so ein relativ farbenfrohes 20. Spiel ist, sehr eigener Stil dann aber auch noch, ne? Also du sagtest ja gerade Suda und das ist schon eine richtige Richtung. Aber sehe ich total, wie das dann auch in dieses Thema passt.
Ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, was man auch nicht unter den Tisch kehren sollte, ist so, sind so HUD-Elemente. Auch die sind ja voll wichtig für die Atmosphäre des Spiels, und auch da alles ist eine lila oder pink vielmehr. Auch da sehr bunt, sehr neonfarben, sticht sehr raus, und auch das erinnert dann halt dadurch sofort total an den Sommer. Also wenn ihr mal 10 bis 12 Stunden in einer sehr, sehr schönen, bunten, aber in der Geschichte auch oft grausamen Welt verbringen wollt, die ein Sommerfeeling genauso gibt wie spannendes Murder-Mystery, dann werdet ihr, glaube ich, nicht oft anders oder nicht bei vielen anderen Spielen fündig als bei Paradise Killer.
Sehr schön. Dann würde ich auch mal einen direkten Genreschwung machen von dem Spiel zu Windjammers 1 und 2. Also welches Spiel ihr da spielt, ist egal. Egal, das ist fast die gleichen. Teil 2 haben wir ja auch im Stream gespielt, als es dann endlich mal rauskam. Leider dann nicht ganz in der Größe und Mannigfaltigkeit, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte, aber es ist trotzdem noch ein großartiges Spiel. Wir hatten richtig viel Spaß, als wir das gestreamt hatten. Und es ist halt wirklich, du bist ja da am Strand und hast diese ganzen Leute, die in ihren Strandklamotten rumlaufen, teilweise oberkörperfrei oder sowas, und das, dann hast du noch diese 80s-Nostalgie-Musik im Hintergrund, die da dran erinnert. Und ich glaube schon, das Hauptmenü ist ein Strand mit Palmen, und das ist auch im Cover-Design drin. Das ist hervorragend. Das ist, falls ihr es gar nicht auf dem Schirm habt, ist ein Spiel, in dem man Diskus hin und her wirft im Wesentlichen. So ein bisschen wie Pong, nur in deutlich erweiterter Variante. Aber man guckt eben auch von oben aufs Spielfeld drauf und hat so einige Techniken, um Schmetterbälle zu machen, die dann spezielle Technik sind, je nachdem, welchen Charakter man nimmt. Und das macht wahnsinnig viel Spaß und ist sehr, sehr Pick-up-and-Play-mäßig funktioniert das. Also um Spaß zu haben, muss man nicht viel Zeit mit dem Spiel verbringen, aber es gibt dann doch noch spielerische Tiefe in dem Spiel, wo man tatsächlich richtig gut werden kann in Windjammers und wo es dann auch entsprechend richtig frustrierend werden kann, wenn man gegen jemanden spielt, der das richtig gut kann.
Ja, das habe ich gemerkt, als ich mit dir Windjammers 2 was, glaube ich, gespielt habe. Ne?
Naja, ich glaube, da ging es aber noch. Ich merke es vor allem, wenn ich dann, als ich dann online gegangen bin, und da konnten manche das Spiel schon deutlich besser.
Ja, aber es ist immer so toll zu sehen, wenn wir das im Livestream haben, wie wir nach 1,5 Stunden auch deutlich anders und besser spielen als in der ersten. Oder, das war in meinem Fall so, weil da hattest du schon Übung, du hast von Anfang an sehr gut gespielt, und dann hast du aber anhand meines Gameplays gemerkt, wie es so nach und nach immer besser wurde, was dann weniger ein Kompliment für mich ist und mehr für das Spiel, weil du halt, wie du sagst, pick up and play und dadurch automatisch lernst, und das ist ein ganz großes Kompliment.
Das habe ich auch gemerkt, als ich mit meiner Freundin zusammen gespielt habe und sie dann auch immer besser wurde, richtig merklich besser wurde, bis sie dann so aufgeschlossen hat. Und dann macht es halt auch richtig Spaß, wenn du merkst, dass dieser Lerneffekt einsetzt. Und ja, also vor allem ein Spiel, wie gesagt, den Online-Modus, da bin ich jetzt nicht der größte Fan von, ist jetzt nicht die Art und Weise, wie ich am liebsten Windjammers spiele. Ich finde, es entfaltet sein bestes Potenzial, wenn man wirklich zusammen das auf der Couch spielt. Vielleicht mit einem kalten Drink und dem Ventilator, der einem frische Luft ins Gesicht
Oh Gott, 37 Grad, ich bin so nervös. Okay.
Oder mit der Switch draußen, geht auch.
Nee, da siehst du nichts. Leider unmöglich, irgendwie draußen irgendwas zu spielen mit der Switch, sobald die Sonne draußen ist. Erneut, ich werde niemals damit loslassen, dass das dümmste, ungelöste Problem. Es ist kein ungelöstes Problem, man könnte einfach machen, dass sie nicht spiegeln, aber dass wir immer noch nicht unsere Handhelds draußen benutzen können im Sommer, ich finde das furchtbar. Ich würde so,
außer
ich würde,
das ganz teures Steam Deck. Das ist ja in
Spiel. Genau, die teuerste Version davon. Ich weiß halt nicht, ob das dann, ich würde es gerne mal sehen, wenn man das in der Sonne benutzt. Aber ich würde viel öfter auf dem Balkon sitzen bei uns hier und mit der Switch spielen, aber es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ich sehe dann einfach nichts. Naja. Wollen wir einfach mal zu Burnout Paradise kommen, Tom? Du hast es gerade schon erwähnt.
Können wir gerne machen. Ich habe auch noch ein Rennspiel, was ich dann danach direkt droppen kann.
Sollen wir? Doch, das mal danach, genau.
Genau,
danach. Dann können wir erstmal Burnout Paradise mal wieder, ich kann es mal wieder in den Himmel loben, wie ich das so gerne mache, eines der besten Rennspiele aller Zeiten, wie ich finde. Und ich glaube, ich weiß auch, was für ein Rennspiel vielleicht du danach noch hier reinbringen würdest. Wenn es das ist, wo ich auch sagen würde, eines der besten aller Zeiten. Weiß ich nicht genau. Ansonsten habe ich noch eins danach. Burnout Paradise ist ein Spiel, was diese Atmosphäre wirklich ab der ersten Sekunde auch einfach hinausschreit, vor allen Dingen, weil halt einfach die Musik direkt losgeht. Paradise City von
Guns N' Roses.
Guns N' Roses. Ich kenne mich leider gar nicht aus mit diesen alten Dead Rock
Same difference, Bands. Am I right?
Für mich schon. Ganz ehrlich, ich würde den Unterschied, glaube ich, echt nicht bemerken. Was hast du gesagt? Was war es jetzt? Guns N' Roses.
Guns N' Roses.
Der Track geht halt sofort los und du bist sofort in dieser Atmosphäre drin und landest dann in dieser sehr bunt und sehr schön gestalteten Stadt, durch die du dann bei strahlendem Sonnenschein fährst. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich glaube auch nicht, dass es sowas wie Regen oder so etwas gibt in dieser Welt. Sondern
ich glaube nicht.
Ich glaube, es ist immer das schöne Wetter. Und ich finde, das ist gar nicht so ein kleiner Erfolg, dass sie das geschafft haben. Denn du bist ja wirklich zu 80% in einer Stadt unterwegs und dieses Paradiesgefühl, dieses Sommergefühl ist ja aus logischen Gründen sehr viel mehr damit verbunden, dass du halt irgendwie am Strand unterwegs bist oder sonst wie in der Natur. Aber sie haben das hier voll geschafft, finde ich, obwohl du ganz in der Stadt unterwegs bist.
Ja, bei mir hat ja Paradise City Paradise City, so heißt der Song. Bei mir hat ja Burnout Paradise nie so gezündet wie bei dir, obwohl mir das Spiel auch grundsympathisch ist. Aber ich finde, man könnte noch weiter gehen mit dieser Sommerstimmung und dieser Paradiesstimmung. Und da fände ich halt einen Sequel auch total spannend, wenn du wirklich sagst, okay, wir drehen diesen Flair quasi nochmal auf 180 und sorgen dann vielleicht auch dafür, dass du bisschen mehr auch außerhalb der Stadt unterwegs bist oder noch mehr zum Beispiel an Strandpromenaden oder sowas, die dann visuell richtig reinhauen können. Und vor allem würde ich halt gern so Wreckfest-mäßig in aktueller Spielegrafik diese Zerstörung sehen.
Ja, voll, das stimmt.
Es fehlt irgendwie total, weil bei dem Forza Motorsport-Ding, bei dem Xbox und Bethesda Showcase neulich, wo sie gezeigt haben, guck mal, unsere Autos gehen jetzt auch so ein bisschen kaputt, da dachte ich mir halt dann auch wieder, ja, aber halt nur ein bisschen.
Das ist wirklich so, da gibt es nicht so viele Spiele, die das wirklich so gut versuchen und dann noch umsetzen wie Burnout Paradise. Für mich ist das auch so ein Sommerferien-Ding oder zumindest so ein Urlaubsding. Ich erinnere mich bei Burnout Paradise halt, wie ich wirklich so viel Zeit mit dem Mehrspieler-Modus verbracht habe, mit der Kamera, die du dann dafür ja auch benutzen kannst, wo dann immer, wenn du Leute Takedowns im Multiplayer, der ja sehr flüssig in den Singleplayer integriert ist, wenn du das denn willst, dann sehen sie immer ein Bild von dir. Also das ist die toxischste Scheißidee aller Zeiten, weil es halt einfach nur darum geht, dann die Leute zu ärgern und zu provozieren mit irgendwelchen Bildern, die diese dann von dir bekommen. Aber irgendwie so einzigartig, dass ich da nur positive Erinnerungen dran habe, weil damals war ich natürlich nur cool. Und dann hat es halt diesen ganzen Party-Aspekt, wo du ja nicht nur Rennen online fährst, eigentlich sogar nur relativ selten, sondern du hast halt hunderte, wenn nicht sogar tausende Challenges, Mini-Challenges, von wegen fahre mit, du bist irgendwie mit 8 Leuten in einer Lobby und alle 8 Leute müssen innerhalb von 20 Sekunden jeweils 2 Barrel Rolls machen oder sowas, wo dann die ganze Party sich versammeln muss, um gemeinsam diese Challenges zu lösen. Und da habe ich so viel Zeit mit verbracht, mit diesen Challenges konkret, mich mit irgendwelchen Achievement-Spielern und Huntern in Foren zu verabreden und dann in Voice-Lobbys zu treffen, um dann gemeinsam diese Challenges zu machen. Ganz, ganz tolle Erinnerung aber an dieses Spiel.
Ja, das finde ich super. Bei mir ist das ja halt, ich glaube, ich habe das auch erst ein bisschen später. Ich glaube, ich habe die PC-Version als erstes gespielt von dem Spiel. Aber nicht direkt zu Release. Zumindest laut meiner Erinnerung weiß ich gar nicht mehr so richtig. Aber müsste ich eigentlich heute noch mal spielen, weil es ist echt lange her, dass ich das Spiel mal ernsthaft versucht habe zu zocken. Und vielleicht wäre das heute schon wieder so ein Aha-Erlebnis im Sinne von, ja, okay, diese Art Rennspiel gibt es einfach nicht mehr.
Ja, das, also dadurch, dass es ja doch noch relativ offen gestaltet ist, hat es dann doch ein bisschen mehr noch von modernen Spielen als von den klassischen Burnouts. Das ist ja auch für viele Leute das, was das die stimmt. so ein bisschen wegschiebt von dem Spiel. Ne?
Aber allein, also ich denke dann am ehesten noch an irgendwie Need for Speed Heat oder sowas, allein ein Spiel zu haben, wo du boosten kannst und es wirklich ein Arcade-Rennspiel ist und nicht irgend so eine Semi-Variante oder sowas, das weiß nicht, das gibt mir immer noch einen anderen Flair.
Weißt du? Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Soll ich mal das Rennspiel sagen, was ich meinte?
Gerne.
Weil du meintest ja vielleicht, weißt du schon, aber ich hätte einfach, für mich persönlich ist es am ehesten Forza Horizon 3, aber die ganze Reihe würde ich hier mit reinziehen.
Ja, ich genau, das war auch das, was ich sagen wollte. Okay. Für mich ist es, glaube ich, am ehesten Forza Horizon 1, weil ich einfach das erste, dass diese Reihe war und dass diese Atmosphäre so gut rübergebracht hat. Aber ich finde, die eignen sich alle zu gewissen Maßen sehr gut dafür. Und ich finde auch, das aktuelle Forza Horizon 5 ist ein sehr, sehr gutes
Absolut.
Beispiel für.
Bei mir ist es halt 3 wegen Australien und wegen den Palmen und dem Strand und allem. Also da ist das Setting am nächsten dran an sowas, was ich unter Urlaubs-Sommerstimmung verstehe und die Art und Weise, wie es dort halt repräsentiert ist, auch wenn du ziemlich viel auch Outback-Wüste hast in dem Spiel. Und das ist ja das eine Spiel, das auf der Xbox noch mit 30 FPS läuft, aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran, vor allem weil es halt auch sehr stabile 30 FPS sind, die sich halt gut anfühlen. Und da war ich halt erstaunt dran, dass mir das dann im Nachhinein, nachdem ich Forza Horizon 5 sehr viel gespielt habe, bin ich halt nochmal zurückgegangen zu Teil 3 und dass mir das dann wirklich nochmal so viel Spaß gemacht hat, auch wenn ich es jetzt nicht ewig gespielt habe, aber konnte das Setting nochmal so ein bisschen in mich aufsaugen.
Und was hat das dann mit dir gemacht? Weil ich finde das bei dir halt interessant, weil du ja einige Aspekte dieser Atmosphäre nicht besonders magst, wie zum Beispiel die Musikatmosphäre. Deswegen frage ich da, also was macht das dann mit dir? Ist es dann wirklich was Positives, wo du sagst, ach cool, der Sommer, oder sagst du eher, ach,
ach nee, der Sommer? Also das ist was grundlegend Positives. Allein dieser Eskapismus von wegen, ich düse jetzt hier in einem teuren Ferrari durch Australien mit hoffentlich guter Musik im Radio. Und ich war ja überrascht, Forza Horizon 3 hat ja viel mehr Radiostationen als Forza Horizon 5. Du hast ja diese Sponsor-Sache, wo du dir auch aussuchen kannst, welche jetzt gespielt werden, bis du dann alle freischaltest am Ende. Und das fand ich ganz cool. Ist immer noch nicht so ganz meine Musik insgesamt, aber war näher dran als Forza Horizon 5 und 4. Und bei dir ist es Teil 1.
Bei mir ist es Teil 1 halt einfach, weil es dieses erste, weil Forza Horizon 1 war so ein bisschen das erste Spiel, was exakt diese Atmosphäre versucht hat zu geben. Und das fand ich halt absolut großartig, diese Atmosphäre von, ich bin hier auf diesem Festival und es läuft gute Musik und man fühlt sich irgendwie gut und fühlt sich dahin transportiert. Das hat mir, das hat total hundertprozentig für mich funktioniert und kannte ich so aus dem Rennspiel in der Form noch nicht, dass es auch komplett auf diese Festival-Atmosphäre dann auch geht. Ich würde sagen, und ich glaube tatsächlich auch, dass Forza Horizon 1 das Spiel ist, was diese Festival-Atmosphäre am besten rübergebracht hat. Sie sind da in den nachfolgenden Teilen immer ein bisschen weiter noch von weggegangen, dass es konkret dieses nachvollziehbare Festival halt auch ist. Und es wurde halt immer größer und spektakulärer und das finde ich ja auch gut. Ich finde jetzt nicht, dass es ein Rückschritt war, aber es war halt weniger, ne, dieses hier, das ist ein Festival, auf dem du dir vorstellst, könntest, dass du bist. Das ging ein bisschen verloren, wenn dann irgendwann die Warthogs aus Halo mitfahren und die irgendwie Flugzeuge, die Rennen mitfliegen und du aus Flugzeugen geworfen wirst. Das ist dann schon ein bisschen ein anderes Gefühl. Deswegen würde ich konkret für diese Sommerfestival Atmosphäre tatsächlich immer noch am ehesten den ersten Teil nennen, ja.
Den ihr ja auch auf der aktuellen Xbox spielen könnt. Ihr müsst euch das Spiel allerdings trotzdem gebraucht holen.
Weil ja,
digital
genau.
Geht das nicht. Mit Forza Horizon 3 ja inzwischen leider genauso.
Ja, exakt. Okay, Forza Horizon und Burnout Paradise haben wir nacheinander. Dann, du hast ja eigentlich gerade Forza Horizon genannt, dann würde ich noch mal was nennen, lieber Tom. Und zwar etwas, was, glaube ich, auch viele Leute so damit verbinden. Nämlich, ich habe total die Sommergefühle bei Persona 4.
Das dachte ich mir schon, dass das kommt. Als du vorhin Interface angesprochen hast, musste ich sofort an Persona 4 denken.
Das schreit, das in jeder Ecke dieses Bildschirms schreit es nach Sommer. Natürlich bist du auch einfach im Sommer teilweise unterwegs und hast irgendwie eine Strand-Episode in diesem Spiel. Aber das ist ja auch der Fall in Persona 5 zum Beispiel, weil du ja einfach das ganze Jahr erlebst. Das heißt, irgendwann bist du auch im Sommer unterwegs. In Persona 5 habe ich aber gar kein Sommergefühl, weil alles ist halt rot und dunkel in seiner Präsentation. Mhm. Während Persona 4 allein durch seine vor Orangen so triefendes Interface total die positive Sommerstimmung verteilt und dann bleibt halt dieser ganze Sommeraspekt auch viel mehr im Kopf noch dabei. Und ja, ich habe dieses Spiel ja nicht in den Sommerferien gespielt, sondern ich habe es gespielt, während ich bei Giga gearbeitet habe. Aber in meinem Kopf ist es trotzdem ein Sommerferienspiel. Einfach weil, glaube ich, die Spielatmosphäre das so sehr verbreitet.
Und das Setting transportiert es doch auch ein bisschen mehr, oder? Du bist doch in so einer japanischen Vorstadt und nicht direkt in der Stadt, oder?
Genau, du bist in so einem kleinen Dorf. Ich glaube, du kommst aus einer Stadt und du bist in so einem kleinen Dörfchen. Genau.
Und ich finde halt jedes Spiel, und ich weiß nicht, ob es in Persona 4 auch so ist, ich habe es ja nicht so wahnsinnig viel gespielt, aber jedes Spiel, das irgendwie in Japan spielt und du hörst dieses Zirpen der Zikaden, das ist automatisch so eine Sommerstimmung. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich Famicom Detective Club oder sowas hier mit reinnehme, weil das, finde ich, auch so sehr diese Art von Stimmung transportiert, die ja auch viele Slice-of-Life-Anime haben oder sowas, wenn du dieses Zirpen die ganze Zeit hörst. Aber da muss ich voll dran denken, das ist so ein ganz typisches Sommergeräusch.
Das ist so ein Ding, was, also ich verbinde das immer sofort mit Evangelion, weil ich glaube, kein Anime hat je so sehr das Zirpen der Zikaden in den Mittelpunkt. Also ganz, jede dritte Szene beginnt damit, dass du einfach nur einen Shot von der Natur hast mit 10 Sekunden Zirpen und dann geht die Szene los.
Okay.
Das habe ich voll damit verbunden. Aber ja, diese Atmosphäre kommt da trotzdem voll gut bei rüber.
Ja, super. Ansonsten kann ich es aber auch total nachvollziehen. Persona 4 ist ja noch, also gerade vom Vibe her, sehr happy-go-lucky, eingerahmt von dem Persona-Spiel, in dem man sich in den Kopf schießt, um einen Dämon zu beschwören, und dem Persona-Spiel, das eben diese schwarz-rot-diebes Ästhetik und Vibes weckt. Das ist dann schon was sehr Eigenes.
Könnte ich da vielleicht noch ein Spiel nennen, auch wenn das jetzt dann unser abwechselndes Aufbrechen wird, aber es passt super, halt super gut. Und das ist ein ganz kleines Spiel, nur dass es auch nur für den 3DS und nur digital gibt, also nicht mehr lang, nämlich Attack of the Friday Monsters A Tokyo Tale.
Ja, absolut.
Ja, das ist ein Teil von einer größeren Reihe in Japan, oder eine kleinere Reihe in Japan, die so kleinere Spiele produziert. Ich glaube, dieses neuere, sehr beliebte Shinshan-Spiel ist auch Teil dieser Reihe. Aber im Westen erschien das eben einfach als Attack of the Friday Monsters A Tokyo Tale. Und das habe ich damals für Gameswelt oder sowas getestet und habe es einfach gesehen, dass es zur Auswahl stand und dachte mir, cool, ja klar, mache ich, kann ich nicht. Und es ist großartig. Das ist halt wirklich einfach dieses Happy-Go-Lucky-Ding. Das ist halt, stell dir vor, nimm dir die Atmosphäre eines Persona 4s, aber nimm den ganzen Mord und die 100 Stunden Spielzeit raus und nimm dir stattdessen dieses, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Stunden lange Spiel halt, wo du als Kind durch ein 1970er japanisches Dorf umherläufst und großen Kaijus am Horizont beim Kämpfen zuguckst und währenddessen ja ganz alltägliche Aufgaben erledigst und auch ein Kartenspiel spielst, was es hier innerhalb dieses Universums gibt. Es ist ganz, ganz wunderbar, wunderschön und dann eben auch sehr, sehr schnell vorbei, sodass es keine Sekunde irgendwie man dem überdrüssig werden kann. Hast du das mal je gespielt?
Selbst gespielt tatsächlich nicht. Muss ich mir auch ehrlich gesagt nochmal holen auf dem 3DS. Ich hoffe, das geht noch, weil es ist ja gerade genau die Phase gewesen, wo sie, glaube ich, die Sachen abschalten. Aber ich glaube, man kann auch Guthaben anderweitig hinzufügen, weil das ist ja das gleiche Guthaben wie auf der Switch auf dem 3DS. Wenn ich mich nicht täusche. Und es ist aber, ich kenne halt von Videos und von Screenshots das Spiel, und ich glaube, Speckups hat es auch in seinem Video zu dem Shinshan-Spiel erwähnt, weil er da mal so eine Import-First Look gemacht hat. Und bei dem Shinshan-Spiel ist ja zum Beispiel auch jetzt, da steht ja ein Release im Westen noch aus, aber er wird immer wahrscheinlicher, also da gibt es so ein paar Hinweise, die darauf hindeuten, dass zumindest das Interesse von den Entwicklern da ist, und das würde halt auch super passen, ne? Allein diese Slice-of-Life-Stimmung, dass du halt einfach nur durch so ein Dorf läufst oder sowas, das finde ich weckt absolut diese Sommerstimmung und ist sowas total Gemütliches zum Zurücklehnen, und da habe ich auch manchmal ein starkes Bedürfnis nach. Shenmue deckt das ja bei mir auch so ein bisschen, nur Shenmue spielt halt wortwörtlich im Winter.
Ja, genau, das ist auch, ja, das würde ich auch tatsächlich mit der entgegengesetzten Atmosphäre ein bisschen verbinden, genau, aber die ist dann eben, die ist dann genauso gut halt rüberbringt.
Richtig, ja. Finde ich auch. Ja, cool. Attack of the Friday Monsters, hört
Attack
man auch einfach nicht
Friday
so
Attack of the Friday Monsters, A Tokyo Tale, genau.
Level 5 waren das doch, oder?
Die haben das zumindest gepublished, ich weiß nicht, ob sie auch Entwickler sind, aber ich glaube schon.
Okay. Gut, dann bringe ich mal eins und zwar würde ich mal eins wählen, das sowohl vom Setting als auch von meiner persönlichen Verbindung sehr in den Sommer passt und das ist The Legend of Zelda Link's Awakening. Speziell Link's Awakening, weil es auf einer Insel spielt und nun spielt es ja, ne, es ist ein Gameboy-Spiel, das heißt, ich habe das damals ohne Farbgebung oder sonst irgendwas gespielt, sondern nur auf dem halt grünen Gameboy-Bildschirm. Mhm. Aber du bist ja direkt am Anfang am Strand, du wirst ja angespült an einem Strand und bist dann auf diesem Eiland mit dem Berg und dem großen Ei in der Mitte und findest dann am Strand auch wieder dein Schwert und dann kriegst du ein Schild und dann fängt dieses Abenteuer an, bei dem du dich über diese Insel kämpfst, durch diese Insel kämpfst und auch an Palmen vorbeigehst und teilweise ja auch so Quests hast, wo du irgendwie Bananen und so ein Kram tauscht mit den NPCs, wenn du das denn möchtest. Und das ist für mich total gekoppelt mit draußen auf dem, im Garten auf der Hollywood-Schaukel sitzen, die wir damals noch hatten tatsächlich und auf dem Gameboy spielen. Und das ist total die nostalgische Erinnerung. Aber wenn ich es dann heute auf der Switch spiele, zum Beispiel das Remake, dann ist das für mich auch immer noch voll das Sommerspiel.
Okay.
Ja, allein wegen der Stimmung und auch, weil es halt so ein farbenfrohes Spiel ist und so ein niedliches Spiel ist. Also zumindest die Switch-Version hat es ja stark verniedlicht.
Richtig. Da hast du tatsächlich einen Weg gefunden, dank der Hollywood-Schaukel das Spiel auch draußen spielen zu können im Sommer. wenn du dann eine kleine Bedachung da auch hattest.
Beim Gameboy war es ja genau andersrum. Je mehr Licht du hattest, desto besser war es.
Das ist ein guter Punkt, das habe ich gerade vergessen. Stimmt, das ist ja sogar eine neue Entwicklung relativ gesehen. Scheiße.
Ja, das hat zwar, glaube ich, auch gespiegelt, aber irgendwie ging das schon. Ich weiß nicht, als Kind hast du ja auch keine Ansprüche an sowas wie Bildqualität.
Mhm.
Deswegen, Kontrastregler einfach nach oben schrauben, wird schon passen.
Und das, also Link's Awakening ist das konkret, ne?
Genau, das Gameboy-Spiel.
Ich finde halt, fast alle Zelda-Spiele kann man hier nennen. Für mich.
Nee, zum Beispiel Twilight Princess oder so ist so arg das melancholisch, stimmt. Dass es
Twilight
für mich
Princess
oder
nicht
Majora's
mehr.
Mask würde für mich auch nicht wirklich in Sommer
das
passen.
Das stimmt, aber ich denke dann halt, für mich Breath of the Wild passt da gut zu, natürlich
das
Wind Waker über alle Maßen.
Wind Waker habe ich ja auch stehen, ja, absolut.
Ja, das passt dann, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich würde aber auch sagen, dass Ocarina of Time irgendwie dazu passt, aber das auch schon wieder ein bisschen weniger, weil du da auch so ne, diese Melancholie ja auch durchaus hast, aber das sind halt auch so relativ bunte Spiele mit bunten Charakteren, mit dieser schönen, treibenden Musik, da kann ich mir jederzeit vorstellen, genau das zu machen. Ja. Aber ich glaube, du hast da mit Link's Awakening auch einen sehr, sehr guten Titel, der dank seiner Optik da so gewählt wird, der da so gut
genau,
so passt
wegen
seiner
wegen
Optik.
Wegen dem Setting halt auch, ne, wortwörtlich auf einer Insel.
Ja, true.
Aber deswegen so Urlaubsstimmung auch so ein bisschen. Und Breath of the Wild kann ich aber absolut nachvollziehen, weil das Spiel aussieht, als ob die ganze Zeit Sommer ist. Und Wind Waker halt absolut, du reist über den Ozean, du hast die Sonne im Hintergrund und die treibende Musik und das ist total damit verbunden. Vor allem gibt es ja auch richtig viele Happy-Go-Lucky Musikstücke in Wind Waker, die, finde ich, so was Antreibendes haben und so was Aufregendes und so Abenteuerstimmung wecken und das verbinde ich dann auch sehr mit so einer sommerlichen Stimmung, während Breath of the Wild da ja, sehr reduziert ist, ne? Also, wenn Musik kommt, dann ja oft sowas sehr Ruhiges. Oder halt dieses aufregende Theme, wenn einer der Wächter da geweckt wird.
Genau, die Musik ist nicht sommerig, aber irgendwie diese weite,
sommerig.
Grüne Welt, die verbinde ich dann irgendwie doch wieder damit.
Ja.
Ich hatte das gar nicht vorher mit aufgeschrieben, aber und ich glaube, ich hatte das gar nicht mit aufgeschrieben vorher, aber als du Link's Awakening gesagt hast, musste ich irgendwie durch die Perspektive, obwohl es eine andere Spielperspektive ist. Ich weiß gar nicht, warum ich daran denken musste, aber ich musste an Fez dann bei mir denken. Dass das auch das übelste Sommerspiel bei mir ist, was wieder an der Buntheit, an den bunten Farben liegt, an dem hervorragenden, unglaublichen, großartigen Soundtrack liegt. Und dann dieses Rumspringen, voll die Sommeratmosphäre für mich.
Das sehe ich total. Das ist, also gerade der Soundtrack und so, das passt sehr in diese Stimmung rein. Da hätte ich auch direkt mal eine Frage, Robin. Mhm. Und zwar, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, aber ich selbst bin ja nicht der größte Fan von dem Spiel, aber ich wollte mal fragen, ob es für dich aufgrund des Settings zum Beispiel potenziell hier auch reinpasst, nämlich The Witness.
Habe ich auf meiner Liste stehen, tatsächlich.
Hast du sogar auf deiner Liste stehen, weil ich gerade wegen Fest an Puzzlespiele denken musste, weißt du?
Ja, habe ich tatsächlich auf meiner Liste stehen. Ich habe vor ein paar Wochen mal Myst angespielt im Game Pass auf dem PC,
oh,
was
cool.
Ja ein großes Vorbild ist für The Witness, auf vielen Ebenen. Und da fand ich glaube, dass meine These, dass das so viel mit allein Farbgebung zu tun hat, wird dadurch noch verstärkt, weil Myst verbinde ich jetzt gar nicht so sehr mit einem Sommerspiel, sondern da habe ich dann nicht. Eher das Gefühl, man hüllt sich in eine Decke ein und spielt das mit einem warmen Tee an einem Herbst oder Winterabend. aber bei The Witness, durch diese so hellen Farben und die bunten Farben, verbinde ich das voll mit dem Sommer. Ich persönlich. Ein Spiel, was wir, glaube ich, alle mittlerweile ganz gut kennen, ist ja schon wieder 6 Jahre alt mittlerweile, was leider von einer nicht sehr tollen Person in Form von Jonathan Blow entwickelt wurde.
Ja, wie sich immer mehr herausstellte.
Ja, der findet, einmal im Jahr kommt der Dritte kurz zutage, sagt irgendwas super Dummes und verschwindet dann wieder, um dann 2 Monate später wieder zu kommen und sagen, ich glaube, Frauen in Tech haben einfach nicht das Gehirn dafür. Naja, tschüss. Und denkst du so, ah, man, mach doch einfach Spiele und halt, naja.
Es ist faszinierend.
Ja, es ist ziemlich furchtbar. Ja, aber der Typ hat halt mit The Witness ein Spiel gemacht, was für mich total diese Sommeratmosphäre rumbringt. Und das ist, finde ich, eine echte Leistung, weil die ja hier nicht einfach auf Musik zurückgreifen. Ne, Musik ist ja so eine Shorthand, wo du dir diese Atmosphäre so einfach erzeugen kannst, aber The Witness hat ja fast gar keine Musik. The Witness ist ja fast komplett in Stille zu spielen, wo du dann nur die Soundeffekte hast von den Puzzlen, die du löst und gelegentliche Soundeffekte, die Teil der Puzzle sind. Wo du dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Vogel zwitschern hörst und dann musst du dir anhören, wann der hoch oder runter geht im Ton und das ist dann ein Hinweis, wann du in dem benachbarten Puzzlefeld nach oben oder unten gehen musst und die Linie zeichnest, so ein Kram, weißt du? Da würde dann die Musik halt aktiv stören. Und ich finde, wenn die dann halt fehlt, dass du trotzdem das dann so erzeugen kannst, das ist schon echt der Erfolg.
Ja, ich finde halt, die Farbgebung ist ja auch total gut gewählt in dem Spiel und weckt dann schon diese Stimmung. Aber ich finde total faszinierend, weil du auch gerade meintest, ne, Myst ist dann eher so, assoziierst du dann mit Herbst oder so und sich einkuscheln, wie diese Atmosphäre durch eben Farbwahl, durch die Wahl irgendwie, allein schon welche Art von Bäume oder sowas in die Landschaft gestellt werden, wie das von ganz so vielen, teilweise großen, teilweise kleinen Sachen beeinflusst werden kann und du dann diese Assoziation wächst, ohne dass explizit das Spiel jetzt sagt, okay, es ist Juli, Sommer, Sonnenschein und wir sind im Urlaub oder sowas und es funktioniert halt trotzdem und das finde ich total spannend.
Ja, geht mir, finde ich auch mal sehr interessant zu beobachten. Ich weiß gar nicht, ob die Intention der Entwickler das wirklich war, diese Atmosphäre rüberzubringen.
Genau.
Aber sie haben es am Ende für mich voll gemacht. Und ich kann mir auch im Falle von sowas wie The Witness sehr gut vorstellen, dass andere Leute das viel mehr so mit dem Herbst verbinden. Aber für mich ist das
ja oder auch Frühling, weil es gibt ja auch richtig so pinke Bäume, ganz viele in dem Spiel. Und da denke ich immer eher so an so Frühlingsgefühle oder sowas mit Fliederblüten oder so oder Kirschblüten. Ich möchte mal zu einem Spiel kommen, das bei dem das auf jeden Fall die Intention war, an Sommer zu denken, nämlich Pokémon Sonne und Mond.
Ja.
Das sind ja quasi die Urlaubsteile aus der Pokémon-Reihe. Ich glaube, in meiner Wahrnehmung auch nicht die beliebtesten der Pokémon-Generation, weil sie so krass tutorialized noch sind, ne? Wo du eine ganze Weile brauchst, bis mal das richtige Spiel losgeht, weil das Spiel am Anfang so langsam ist. Aber das hat mich nur so semi gestört. Ich wünschte ja auch, dass das besser wäre in den Pokémon-Spielen. Aber dieser ganze Vibe von Pokémon Sonne und Mond ist hervorragend, wie du auf dieser Hawaii-mäßigen Insel unterwegs bist, wie du da deinen Kumpel triffst, der immer gut gelaunt ist. Ne? Diese Art von Charakter geht mir dann später sehr auf den Nerv und geht mir auch schon in Pokémon Sonne und Mond ein bisschen auf den Nerv. Mhm. Aber es passt zumindest am Anfang in die Stimmung rein. Und du dann eben auch noch diese großartige, den Anfang dieser großartigen Idee hattest von ortsspezifischen Pokémon, die sich anders entwickelt haben, weil sie hier in einem anderen Klima, in einer anderen Klimazone oder so leben. Die Alola-Pokémon.
Ja.
Und dann halt da die Varianten von hattest, das war hervorragend. Und da bin ich ein totaler Fan von. Ich mochte ja Pokémon Sonne wirklich richtig, richtig gern. Und würde mir sowas auch tatsächlich, also könnte ich mir auch irgendwann dann in etwas fernerer Zukunft, aber könnte ich mir theoretisch nochmal vorstellen als ein Setting für ein Pokémon-Spiel.
Stimme ich dir voll zu. Ich musste da gerade erst wieder dran denken, weil ich für mich auch das Setting von Sonne und Mond eines der besten, wenn nicht das beste Setting ist für diese Spielereihe, weil es so gut rüberkommt. Ich finde, oftmals ist für mich ein Problem, dass es einfach ein bisschen zu subtil und gleichförmig für mich ist, als dass ich jetzt wirklich total merke, ah, ist es das. So, auch wenn ich jetzt an sowas wie X und Y denke, da denke ich dann an die eine Stadt, die Frankreich für mich so ein Frankreich-Gefühl rübergibt, aber ansonsten ist es für mich relativ austauschbar.
Ja.
Und in Sonne und Mond zieht es sich so durch das komplette Spiel. Und es macht das komplette Spiel in dem Gefühl total einzigartig verglichen mit ganz, ganz vielen anderen Pokémon-Spielen. Und es ist so ein Teil dann auch der vielleicht nicht der Geschichte, aber des Settings, ja, wie du dann diese Welt halt durchläufst und die hier keine Arena-Kämpfe standardmäßig hast, sondern so ein bisschen einen anderen Kontext hast. Ich fand das richtig, 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 richtig toll und würde dir auch voll zustimmen. Da würde ich super gerne nochmal hin zurückkehren.
Und sie hatten dann auch die Inselprüfungen, die das spielerisch zumindest so ein bisschen frischer gemacht haben. Aber ja, die ersten paar Pokémon-Generationen, finde ich, stechen jetzt nie durch eine große Änderung ihres Settings heraus. Es wirkte schon alles ähnlich. Ne? Es gibt immer so die Eigenheiten aus, wenn du jetzt Rubin und Diamant und so nebeneinander anguckst, aber insgesamt sind sie trotzdem noch recht ähnlich. Und Sonne und Mond ist da wirklich was sehr Eigenständiges im Vergleich. Und hatte dann eben, wie gesagt, noch die Alola-Pokémon, wozu mein Liebling Kokowai zum Beispiel gehört, das einfach eine Palme wurde, wo es dann ja auch sich herausstellt, das ist die eigentliche Form von Kokowai, die so groß ist, dass der Kopf nicht mehr im Bildschirm ist, wenn du sie in Pokémon Let's Go neben dir laufen lässt, was ich hervorragend finde.
Absolut groß.
Oder Raichu, der dann das dann auf seinem Schwanz surft, was eine
so
super
gut.
Idee ist.
Das sind gute lokale Formen. Ach.
Ja.
Richtig toll. War Sonne und Mond das Spiel, was Mega-Entwicklung? Nee, das war X und Y, oder?
X und Y hat die eigentlich.
Was war denn das Gimmick von Sonne und Mond? Hatte das ein Gimmick?
Die Inselprüfung noch am ehesten und die Alola-Pokémon. Aber ich glaube jetzt kein spielerisches Gimmick.
Ach, schön. Also ein tolles Spiel. Sonne und Mond wirklich, ich glaube, eines meiner liebsten Pokémon-Spieler.
Würde ich absolut verstehen. Ich glaube, diese Meinung in der Pokémon-Community kommt ja oft dann von so Sachen, nach denen ich gar nicht suche bei Pokémon. Mhm. Also irgendwie in einem Endgame, was mich noch mal 50 Stunden mehr beschäftigt oder sowas, brauche ich nicht unbedingt in so einem Spiel. Ich bin sehr zufrieden, wenn ich das nach 30 Stunden durchgespielt habe und dann vielleicht noch ein bisschen versuche, den Pokédex zu vervollständigen.
Geht mir exakt genauso. Was da danach dann passiert, ist mir relativ egal. Und ich weiß halt, dass Sonne und Mond das Spiel war, was mich so ein bisschen zurückgebracht hat für die Franchise, weil X und Y war ja das erste, was ich seit vielen Jahren davon überhaupt gespielt habe.
War ja auch das erste 3D-Pokémon.
So okay. Ja, stimmt. XY kam nach Schwarz-Weiß 2, ne?
Genau.
Genau, und die hatte ich alle nicht mehr gespielt. Und XY hatte ich dann gespielt, aber man fand es dann auch cool, aber ich habe es halt nie durchgespielt und war dann einfach so, ja, ist fein. Und Sonne und Mond war wirklich das, wo ich dachte, wow, okay, das ist hier kriege ich wieder so ein bisschen das Gefühl von früher, als ich die Pokémon-Spiele ja gesuchtet habe und die so einen einzigartigen Platz in meiner ganzen Welt, in meinem Leben eingenommen haben. So doll war es dann nicht, aber ich bin nie wieder so nah dran gekommen wie mit Sonne und Mond tatsächlich.
Ja, und ich meine, ich habe die Musik von Sonne und Mond mag ich auch total so sehr, dass ich sie auch in unseren Pokémon-Prüfer-Videos immer wieder verwendet habe. Mhm. Zum Beispiel am Ende der Videos, das ist immer ein Pokémon-Sonne-Theme, was da kommt.
Ja. Ich würde, wenn wir fertig sind mit Pokémon, lieber Tom.
Ja,
ich meine, fertig mit Pokémon, ich glaube, ich möchte auch mal Pokémon Snap dabei
nennen. Ich habe auch Pokémon Snap in meiner Liste.
Richtig, weil das passt halt auch super, super gut.
Du bist halt auf einer Insel und es passt super.
Es ist alles super bunt und super schön und hast das Gefühl, du bist auf einem Urlaubstrip. Du bist natürlich hart und schwer am Arbeiten mit deinen Fotografieaufgaben. aber es ist das Gefühl von Urlaub, die du
ja,
da hast.
Ja, Safari und sowas, ne?
Ja,
passt
genau.
Ja, absolut da rein. Ich meine, in New Pokémon Snap kommt es dann sehr stark dran, auf welcher Insel du unterwegs bist, weil da gibt es ja dann
stimmt,
wirklich
ja.
die Schneeinsel und so ein Kram. Mhm. Aber gerade diese ersten paar sind absolute Sommerstimmung, also würde ich auch sagen. Es gibt ja dieses eine, wo du wirklich übers Meer schipperst.
Aha.
Und das ist hervorragend, weil das ja auch, das ist ja so ein bisschen das absurde, New Pokémon Snap ist ja eigentlich das bestaussehendste Pokémon-Spiel.
Ja.
Und das ist dann immer so ein bisschen weird, aber da kommt gute Atmosphäre rüber.
Ich habe letztens wieder ein bisschen Let's Go gespielt und war wieder begeistert, wie schön das aussieht, aber das sage ich jedes Mal,
ja.
Ich will ja auch nicht langweilen.
Nee, es ist auch ein schönes Spiel.
Ja,
ein Let's bisschen Go zu steril an manchen gern. Stellen, aber es ist ein sehr schönes Spiel.
Ja, finde ich ganz, ganz wunderbar in seiner Präsentation. Mhm. Ich hoffe, Tom, wir bekommen mehr Pokémon Snap. Ich glaube, da sind wir uns alle einig in diesem Wunsch.
Ja, aber wie heißt es dann? Das ist die Frage.
New Pokémon Snap 2.
Das ist so ungeschickt. Aber das haben sie bei New Super Mario Bros.
Ja,
auch
aber
gemacht,
New
ja
Pokémon Snap ist auch schon ungeschickt, finde ich. Ich finde, das ist alles.
Ja, also generell dieses New irgendwo vor dran zu hängen, weil es ist, wenn
ja.
du es gerade rausbringst, es ist ja immer das Neue.
Mhm.
Das sagt überhaupt nichts.
Mach einfach, setz einfach eine 2 dran. Dann sind
einfach
safe.
Eine 2 oder
einfach
einen Untertitel,
zwei.
Aber nicht
ja.
New.
Ja, ja. Ja, aber wenn du Untertitel, naja doch, bei ich will eine 2 oder Untertitel, darauf können wir uns einigen.
Ja,
ich will
ja.
jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. ich habe noch ein Spiel, wo ich ein bisschen überlegen musste, wieso das für mich ein Sommerspiel ist. Nämlich Bastion. Erinnerst du dich noch an Bastion,
oh,
lieber Tom?
Ja, ja, natürlich.
Ein Spiel, was so ein bisschen den Indie-Boom mit am Anfang mitgenommen hat. Auf Xbox Live Arcade damals ja auch erschienen. Das Premiere-Projekt von Supergiant Games, die dann später mit sowas wie Transistor und natürlich vor allen Dingen vorletztes Jahr mit Hades ja den Erfolg endlich gefeiert haben, den sie eigentlich schon immer verdient haben.
Und meinem Lieblingsspiel Paya, das leider, glaube ich, ihr unerfolgreichstes ist oder
ja,
zumindest
genau.
nicht annähernd so erfolgreich war.
Paya ist halt auch leider das Einzige von dem, was ich selbst nie durchgespielt habe. Habe ich nochmal.
Ja, bei mir ist ja andersrum. Ich habe nur Paya durchgespielt.
Ja, das ist echt krass.
Aber Transistor zum Beispiel habe ich noch gar nicht gespielt. Das müsste ich überhaupt erst mal
Transistor ist so ein einzigartiges Spiel, Tom. Auch muss man ganz schön Zeit investieren, aber voll einzigartig und richtig, richtig toll. Und mit seinem Taktikkampf, glaube ich, auch durchaus cool für dich. Ich finde, dass Bastion mit seiner auch hier Präsentation ein Sommerspiel ist. Transistor ist voll das Herbst-Winterspiel durch seine traurige Story, durch seine durch sein Voice-Acting und durch seine blaue Präsentation. Bastion mit seinen kunterbunten Farben, mit seinem motivierenden Sprecher, der dich die ganze Zeit so antreibt und vor allen Dingen dann der hervorragende Gitarrenmusik, finde ich so ein richtig klassisches Sommerspiel für mich.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Bastion ist halt auch ein Spiel, was ich dann, ne, wie ihr euch jetzt denken könnt, nicht durchgespielt habe, aber damals auch sympathisch fand, weil ich auch den Sprecher sehr mag, also allein seine Stimme sehr mag und das dem Spiel eine sehr einzigartige Stimmung dann wiederum gegeben hat und es ja dann auch zu Recht so als Indie-Darling betitelt wurde und ich bin dem Spiel heute sehr dankbar, dass es die Karriere von Supergiant so gekickstartet hat, dass das direkt so gut losging. Also die haben ja,
ja.
ein unglaubliches Durchschnittsniveau, was ihre Spiele
ja.
angeht.
Da kann, die machen, die haben bisher, das sind ja 4 Spiele, ne? Ja genau, vier Spiele sind es. Transistor, Bastion, Paya und Hades.
Ja, genau.
Alles völlig eigene Spiele. Völlig
ja.
unterschiedlich. Bei Transistor dachtest du noch, okay, jetzt machen die Bastion im Sci-Fi-Setting, aber das ist ja auch in seinem Kampfsystem was völlig anderes.
Ja.
Und jedes dieser Spiele ist auf dem, was es versucht hat zu machen, ein voller Erfolg. Zumindest auf qualitativer Ebene gewesen. Also, da ist es wirklich
absurd.
Da war es ja, da waren wir, glaube ich, beide ein bisschen enttäuscht, als die Hades angekündigt haben und das dieses Roguelite hatte. Dieses Roguelite
ich glaube, da warst vor allem du enttäuscht, Robin.
Und vor allen Dingen, also ich war super enttäuscht und dann hat es mich so sehr für dieses
ja.
Genre überhaupt erst begeistern können. Also die können wirklich wortwörtlich machen, was auch immer sie wollen. Sie können jetzt ein Crafting-Survival-Spiel in einem MMO-Setting machen und ich würde sagen, okay, vielleicht machen sie dann auch irgendwie das beste Spiel der Welt.
Das fände ich super lustig, wenn sie so Genres tackeln, die man assoziiert
ja.
mit keiner Story.
Genau,
und da dann irgendwie
Story
reinbringen.
Und das
weil bei Paya zum Beispiel ist ja ein Sportspiel mit einer
ja.
Visual Novel dran. Aber
ja,
das grundlegende Spielsystem ist quasi sowas wie Mario Strikers.
Ja, genau. Und dann mit ganz vielen Entscheidungen, die du dann noch triffst. Ne? Aber grundsätzlich, genau, ist es so ein Action-Sportspiel, was so ein bisschen Sport mit halt Kampfsystem verbindet. Voll faszinierend. Genau. Voll faszinierend.
Das ist wirklich, also ein sehr kreatives Entwicklungsstudio und nach dem, was man hört, auch eins mit fairen Arbeitsbedingungen und sowas. Ja. Ein schönes Beispiel für die Industrie.
Ein sehr, sehr vorbildlich in allen Aspekten. Und genau. Für im Sommer wunderbar mit besten Spielen. Da gibt es übrigens auch auf der Nintendo Switch zum Beispiel. Da habe ich es mir vor einer Weile nochmal runtergeladen. Da werde ich es, glaube ich, demnächst nochmal anspielen.
So, Robin, wir haben Sommerspiele. Da müssen auch irgendwo Piraten vorkommen. Ich habe zwei Spiele mit Piraten mir aufgeschrieben. Ich gehe jetzt mal zu dem einen, nämlich zu Assassin's Creed Black Flag. Natürlich muss das irgendwie dann hier mit rein, weil du das schipperst durch die Karibik bei Sommersonne, Sonnenschein, manchmal auch bei schlechtem Wetter, weil die Stürme natürlich auch dazu gehören auf See. Mhm. Aber mein Gott, was für eine tolle Stimmung dieses Spiel vermittelt und wie viel Spaß es dann auch einfach macht, mit den Schiffen vor allem rumzusegeln. Ne? Das reguläre Assassin's Creed Gameplay steckt in dem Spiel ja auch noch drin, fast ein bisschen zu viel. aber die diese Seeabenteuer und diese Piratenatmosphäre, die haben sie so gut eingefangen, vor allem auch durch so geniale Sachen, bei denen ich heute schon mir wieder in Gedächtnis rufen muss, dass das ja Black Flag zum ersten Mal gemacht hat. Oder, nee, ich glaube gar nicht zum ersten Mal. Ich glaube, in Assassin's Creed 3 war es vielleicht auch schon so ein bisschen drin, nämlich die Shanties, die dann gesungen werden von deiner Crew auf See, die dann super in diese ganze Fantasie hineinpassen von du bist hier unterwegs auf hoher See mit deiner Crew und jede Begegnung mit einem gegnerischen Schiff könnte deine letzte sein, aber ihr seid hochmotiviert und habt die teuersten Kanonen installiert, also kann euch nichts aufhalten.
Ja.
Und das ist hervorragend. Ich habe das seit Release nicht nochmal gespielt, muss ich eigentlich unbedingt nochmal machen.
Ja, das gibt es ja auch mittlerweile sogar auf der Nintendo Switch, falls man es da spielen will. Stimmt. Die Shanties, die gab es damals in 3.
Genau,
ja. Oder vielleicht war es auch ein Shanty, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es kam halt, jeder hat es natürlich total gefeiert und dann sind sie all in gegangen.
Genau, für also dieses ganze System kam ja aus Teil 3.
Genau. Da, ja. In vielen Aspekten ist ja Assassin's Creed 4 ein All-In von diesem einen Aspekt von Assassin's Creed 3. Und es hat ja super funktioniert, kann man ja absolut gar nichts gegen sagen. Ich finde bei Assassin's Creed 4 so interessant, dass sie dann mit der direkten Fortsetzung dieses Spieles, nämlich Rogue, in eine komplett entgegengesetzte Richtung gegangen sind.
Ja, stimmt, ne?
Weil das ist dann eine Winter- und Weihnachtsatmosphäre, weil du da im Eis unterwegs bist, du kannst mit Pinguinen gemeinsam über das Eis rumlaufen. Der komplette Gegenend. Also die gute Möglichkeit, um dieses exakte Kampfsystem, dieses exakte Spielsystem zu übernehmen und fast so unverändert zu lassen, aber trotzdem eine sehr andere Atmosphäre reinzubringen, indem man halt sagt, so, wir sind jetzt aber in der Arktis.
Genau. Und vielleicht kriegen wir auch noch irgendwann Skull and Bones.
Ja, ich fürchte, da wird aber wenig von dieser Atmosphäre übrig bleiben und viel von Leuten, die dir online viel Lootboxen und viel Zahlen, die aufploppen. Ich glaube,
aber Lootboxen passen noch super zu Piratenräumen. Das ist einfach jetzt, ein atmosphärischer Gedanke.
Die sagen Schatzkisten dazu. Hier, du kannst 10 Euro für eine weitere Schatzkiste bezahlen, du Pirat. Toll.
Du Pirat, hier, gib auf. Eigentlich muss man es dann erst recht klauen.
Ja, stimmt. Wenn es sehr ein Spiel gab, das zur Piraterie aufgerufen hat, dann auf jeden Fall Skull and Bones. Also Tom, ich habe tatsächlich meine Titel so ein bisschen abgearbeitet, die ich hier gerne benennen
wollte. Ich habe noch so viele. Echt, es gibt welche, da muss ich dann dich fragen, weil ich habe mir auch ein paar aufgeschrieben, die sind so Robin-Kandidaten. Zwei Stück. Bei einem bin ich tatsächlich beleidigt, dass du es noch nicht genannt hast und bei einem wundert es mich.
Ich glaube, eines von diesen beiden könnte sehr gut Sunset Overdrive sein.
Exakt, da wäre ich beleidigt gewesen.
Genau,
das hat ja schon Sun im Namen.
Das ist, also, ich glaube, das Spiel ist ein bisschen zu aggressiv, um zum Sommer zu passen für mich. Es ist so ein lautes Partyspiel, aber wenn ich mir Sommerspiele angucke, dann haben die auch oft etwas, ja, so Hawaii-Klänge im Hintergrund, weißt du? So eine Ukulele, die gespielt wird im Hintergrund und so ein Gefühl von Durchatmen. The Witness in diesem Persona 4 in dem Dorf.
Aber ich hätte halt gerade gedacht, diese Energy Drink, diese Farbgebung, diese ganze Atmosphäre würde super reinpassen in das Thema.
Genau, das passt auch voll. Also ich glaube, für sehr viele Leute gilt das dann auch. Aber ich glaube, durch diesen Energy Drink Aspekt, durch dieses sehr laute Geschrei und sowas, wenn ich eines im Sommer nicht machen will, wenn eines für mich nicht zum Sommer passt, dann ist es Bewegung. Mehr noch in Ansatz. als in anderen Jahreszeiten.
Finde ich gut.
Weil ich komme natürlich ins Schwitzen. Und in Sunset Overdrive bist du nur am Rumspringen und am Rumschreien und yeah, wow, bam, bam, bam.
Kommst du vom Zugucken ins Schwitzen?
Ja, wirklich, das möchte ich nicht. Wenn es draußen 37 Grad sind wie übermorgen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann möchte ich nicht auch noch beim Spielen ins Schwitzen kommen. Deswegen ist es in seiner Farbgebung, in seinem HUD voll, schreit total Sommer. Aber es schreit eher, also es schreit nach einem anderen Sommer als nach dem ich suche. Vielleicht kann ich das so am besten sagen.
Verstehe. Nee, finde ich gut. Okay, dann das andere, wo meine Frage noch wäre, ob das für dich in diese Kategorie geht, weil das auch für mich so ein Robin-Spiel ist, weil es eines dieser Spiele, was ich kaum gespielt habe und du aber sehr mochtest, nämlich Viva Piñata.
Oh, das ist gut, Tom. Das ist gut, das habe ich tatsächlich einfach nicht dran gedacht. Das ist voll das Sommerspiel. Allgemein, ich würde auch so Spiele wie Anno durchaus dazu zählen, einfach diese Aufbauspiele.
Ja,
irgendwie.
Anno ist bei mir auch auf der Liste, ja.
Die haben diesen Sommerferien-Vibe, ne? Und genau. Viva Piñata ist ja nichts anderes. Viva Piñata ist ja eine Mischung aus einem Anno und einem Animal Crossing, könnte man quasi sagen. Das ist toll.
Animal Crossing bei mir übrigens auch auf der Liste.
Auch voll das Sommerspiel, genau. Also wenn je Viva Piñata 3 rauskommt, dann wird bei uns die Test Überschrift eine Mischung aus Anno und Animal Crossing sein, lieber Tom.
Stimmt, das vergessen wir manchmal, oder? Dass Microsoft selbst noch einen Viva Piñata theoretisch in der Hinterhand hätten, wo eine sehr kleine, aber dedizierte Fangruppe sehr aufhorchen würde, wenn sie das...
Ich wäre da voll dabei, aber ich weiß nicht, ob es diesen Drang, diesen Ruf gibt, jetzt unbedingt mehr Viva Piñata zu haben.
Ja,
es gibt ja noch Viva Piñata Party Animals, lieber Tom. Das man ja auch nicht vergessen soll. Und es gibt auch noch ein 3DS oder ein DS Viva Piñata Spiel, glaube ich.
Genau, es gibt irgendwie so zwei Spiele mehr, als man denkt.
Ja, genau. Es gibt die zwei Hauptspiele und dann gibt es noch halt das Party Game und dieses 3DS oder DS Spiel. Warte, ich will mal kurz gucken. Pocket Paradise ist für den DS erschienen.
Ja. Genau, aber zumindest die Hauptspiele sind im Rare Replay, ne?
Sind im Rare Replay drin, im Game Pass drin, die kann man jederzeit spielen.
Genau, ja.
Und ich habe den ersten Teil so super viel gespielt und der zweite Teil ist in meiner Wahrnehmung halt das gleiche nochmal, mit ein bisschen mehr. Aber dadurch, dass ich den ersten Teil so viel gespielt habe, habe ich den dann kaum mehr gespielt. Mhm. Die sind aber alle super beliebt. Also wenn du dir mal irgendwie so die Metacritic-Bewertungen anguckst, die haben alle über 80. Selbst das DS-Spiel hat eine über eine 80er-Wertung. Also die kamen alle gut an und das, total verständlich. Das sind einfach super schöne, super sympathische, aber auch spielerisch durchaus viel anspruchsvoller, als man denken sollte. Aufbau, Strategiespiele, ich weiß gar nicht genau, so ein bisschen Lebenssimulation ist
ja,
auch
doch,
drin.
Ja, genau.
Von allem so ein bisschen. Und klar, durch diese Farbgebung, durch die Musik, auch voll der Sommervibe. Das ist gut, dass du das noch gesagt hast.
Genau. Und wir haben jetzt zwei Spiele nebenbei genannt. Anno zum einen, wo ich spezifisch 1602 bei mir aufgeschrieben habe, weil es ist eine Inselwelt, die ich erkunde. Es hat ja keine Wetterbedingungen, deswegen ist auch die ganze Zeit quasi Sonnenschein. Und die Musik ist bei mir da total dran gekoppelt, aber auch die Umstände, in denen ich das gespielt habe, weil das war bei mir ein Sommerferienspiel, wo ich wirklich Tag um Tag um Tag mit Anno 1602 verbracht habe. Und das andere war Animal Crossing, wo ich spezifisch New Horizons, also das Neueste, mir aufgeschrieben habe, weil das am ehesten in diese Stimmung passt. Ne? Du bist mit dem Flugzeug unterwegs, du hast auch diesen Urlaubsgedanken, auch wenn du da arbeitest. Aber darüber sollte man bei Animal Crossing eh nicht so viel nachdenken. Aber trotzdem kannst du dir voll das Resort da aufbauen auf dieser Insel, auf diesem Paradies mit deinen kleinen Inselbewohnern, mit denen du dich da anfreundest. Und da hat das ganze Setting einfach super reingepasst. In New Leaf war das auch schon ein bisschen drin, weil da hast du diese Insel gehabt, zu der du fahren konntest. Und das war dann dieses etwas tropische quasi. Und bei New Horizons haben sie das ja dann auf 180 gedreht, auch mit den ganzen Crafting-Elementen und so.
Ja.
Aber das ist für mich auch absolut gekoppelt mit, eigentlich ja, also es ist Animal Crossing, also es ist an jede Jahreszeit gekoppelt, weil die Jahreszeit sich immer anpasst. Und wenn Schnee ist, ist auch in Animal Crossing Schnee. Aber
ja, auch wenn man New Horizons
muss ich stärker
hört und so,
an Sommer
das ist schon
denken.
Am ehesten
ja, genau, ja.
Das ist schon am ehesten Sommer.
Genau.
Okay, absolut. Tom. Dann soll es das zu unserem, für einen frühen Trip in die sommerlichen Hitze, in die sommerliche Hitze gewesen sein. Ich hoffe, ihr, wir haben es für euch ein bisschen erträglicher machen können, die absurde Hitze mit knapp 40 Grad. Vielleicht habt ihr ja sogar Glück und ihr wohnt irgendwo, wo es nicht so warm wird. Oder ihr habt Glück und seid einfach ganz natürlich eine Art von Mensch, die darin aufgeht, die gerne in der Hitze sitzt, die das zum Wachsen nutzt, wie so eine Pflanze. Ich habe das nie verstanden, wie Menschen so funktionieren können. Das aber ist, ich gönne es euch.
Es ist auch verrückt. Aber ich freue mich für alle, die jetzt auch wirklich in der Nähe von einem See oder Strand oder Pool leben. Ich vermisse ein bisschen meine Heimat, weil wir in unserem Garten damals tatsächlich einen Pool hatten und das war hervorragend für die heißen Sommertage, dann in den Pool zu gehen und Eis essen und den ganzen Kram. Und das vermisse ich jetzt ein bisschen, weil die Möglichkeit habe ich in Berlin nicht.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. In Berlin musst du dann halt noch ein bisschen weiter rausfahren an diverse Seen und Flüsse und dann musst du auch eine Weile suchen, bis du einen Platz gefunden hast, der nicht voll ist mit Menschen.
Genau, aber es ist natürlich super komfortabel, wenn du einfach aus der Haustür raus kannst und dann hast du es schon.
Ja, ja, Tom, das also ist ein, damit wir, ja, was, Entschuldigung?
Ich wollte nur sagen, ich hatte noch einige Spiele auf meiner Liste, aber ich glaube, das könnte man potenziell halt dann in der Zukunft, vielleicht nächstes Jahr oder so, nochmal machen. Und ich würde auch gerne hören, was eure Vorschläge wären. Mhm. Was, also falls ihr irgendwie Spiele habt, die ihr total mit Sommer verbindet, entweder weil sie offensichtlich dieses Theme haben oder wie bei manchen Spielen bei uns, weil sie irgendwie subjektiv daran gekoppelt sind. Ne? Manche Spiele sind ja wirklich sehr persönlich, was das angeht.
Damit wir künftig die Möglichkeit haben, Tom und ich auch mal in einem Pool zu springen, der vor unserer Haustür ist, ist eure Support nötig und den habt ihr uns gegeben und dafür möchten wir uns ganz doll bedanken, liebe Freunde und Freundinnen,
Dankeschön.
Für einen weiteren Monat Support bei Hooked hier auf Patreon oder hier auf Steady. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser neuen Folge Hooked on Topic und wir sagen es ja auch nochmal, haltet unseren YouTube-Kanal mal im Blick, da soll sollte einiges an coolem Shit die nächsten Tage und Wochen kommen. Gerade erst erschien ein Video von Lena mal wieder, was ihr vielleicht schon gesehen habt. Wenn nicht, guckt doch mal vorbei übers Steam Deck. Wie gesagt, in der teuersten Version. Vielleicht sogar draußen in der Sonne spielbar. So, Tom, Super. Wir decken uns jetzt weiter ein mit Eis, Ventilatoren und Klimaanlagen. Ich habe gerade schon bei Amazon geguckt. Ich glaube, ich muss mir eine Klimaanlage mal gönnen. Kostet die 120 Euro.
Ich habe halt einfach zwei Ventilatoren.
Das reicht. Da wo ich hier wohne, da pudest du dann einfach die 40 Grad umher.
Ja, wahrscheinlich.
Da brauchst du irgendwie schon ein bisschen mehr. Deswegen, ich guck mal ein bisschen,
was ich da finde.
Bitte, was offen lassen?
Kühlschrank offen lassen.
Oh, das ist eine gute
Idee.
Die
schlechteste Idee.
Kostengünstig bestimmt auch.
Ja.
Sehr schön. Euch allen noch einen ganz, ganz schönen Tag. Dir auch, Tom. Bis zum nächsten Mal.
Genau, dir auch und euch auch. Und danke für eure Unterstützung. Ich freue mich auf den Pool. Ich meine, du hast ja nicht gesagt, welche Größe, aber so ein Aufblaspool ist bestimmt drin.
Ja, kann man sich auch in die Wohnung stellen. Tschüssi.
Genau. Tschüss.